ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Was jetzt sozusagen? Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, das verlangsamt sich jetzt ein bisschen die Innovation, was das angeht. Wie lange macht es Spaß, eigentlich auf glorifizierten Smartphones rumzufingern? Hanno, wie findest du es eigentlich, dass ich immer das Mikro übelst aufreiße, wenn du deinen Klatscher machst? Ist das hilfreich beim Editieren?
Ja, weiß ich nicht. Doch, vielleicht, wahrscheinlich schon. Ich habe das Gefühl, es ist besser geworden. Du hast eine bessere Mic-Control in letzter Zeit.
Ja, bessere Mic-Control.
Wie findest du das eigentlich? Ich dachte, jetzt kommt irgendeine richtige Frage. Hanno, wie findest du das eigentlich? Fang nochmal an. Frag mich mal, Hanno, wie findest du das eigentlich? Und dann frag mal was anderes.
Du, wie findest du das eigentlich? Bockwurst oder Cappuccino?
Oh ja, also ne gute Bocki, ne, den Tankstellenfasan, den habe ich ja nun mittlerweile seit über einem Vierteljahrhundert nicht mehr gegessen. Peinlicherweise bin ich ja schon Ewigkeiten Vegetarier, aber ich erinnere mich natürlich gern an Bockwurst, genau wie viele andere Menschen auch. Obwohl ich eigentlich, wenn man mich zwingen müsste, immer eher Team Rostbratwurst war. Und dementsprechend würde ich mich tatsächlich für die gute alte Stadionwurst entscheiden, weil das Cappuccino-Game ist ja dank dir relativ neu erst bei mir.
Rostbratwurst mit extra Rost.
Ja, auf jeden Fall. Wie ist es bei dir, wenn du dich zwischen einer Bocki und einer Rost entscheiden musst?
Rost. Ich liebe Rost einfach. Ich lecke auch
tatsächlich,
an.
Tatsächlich, ne?
Ja, ich lecke auch an verrostetem Metall den ganzen Tag.
Ist tatsächlich irgendwie eine Bratwurst, weil wahrscheinlich man mit einer Bratwurst auch einfach mehr das, also so Grillen assoziiert, dass das halt einfach mehr Fun ist, das Ding auf den auf den Grillator zu schmeißen, dass das Ding nachher dann geil, schön. Und magst du deine Bratwurst, wenn die so leicht gülden ist, oder magst du die richtig geil, schön schwarze Stange?
Ich muss dazu, ich habe sehr lange keine Bratwurst gegessen.
Simon, das müssen wir ändern.
Gülden klingt besser jetzt erstmal, sagen wir
es
mal so.
Ich bin Team schwarze Stange.
Ja, das glaube ich, dass du Team schwarze Stange bist, ja.
Ich mag das auf. Ja, aber wie gesagt, auch das, ich weiß gar nicht, ob ich dann Würgereiz kriegen würde. Würde ich heutzutage eine richtige Fleischwurst oder so essen? Oder würde ich so im siebten Himmel schweben, weil das halt total geil ist? Und sag so, was habe ich mir da angetan 25 Jahre lang?
Tja, das wirst du vielleicht irgendwann nochmal rausfinden, vielleicht auch nicht.
Ich glaube fast nicht. Aber vielleicht aus Versehen, obwohl ich habe auch gar nicht aus Versehen Fleisch gegessen. Aber naja, also der Geschmack des Fleisches war nun wirklich der letzte Grund, warum ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Ich glaube, das geht eigentlich den meisten Vegetariern oder Veganern, so habe ich das Gefühl. Sonst würde es nicht so viele Fleischersatzprodukte geben, die händeringend versuchen, den Geschmack zu treffen.
Weißt du, ich finde es immer so geil, wenn Leute, die nicht Vegetarier sind oder nicht Veganer sind, sich darüber so, ja, was soll denn das, wenn die Veganer sind, warum wollen die denn dann?
Das ist natürlich total peinlich.
Eine Fake-Bockwurst. Also ich denke mir so, ja, so blöd kann doch kein, so dumm kann doch wirklich, naja, so dumm kann jeder.
Aber ich finde ein Flex von Fleischessern noch schlimmer, Simon, und den
Bacon.
Wirst du kennen. Den
ist es nicht der Bacon-Flex?
Sondern ist es so. Ja, ich esse Fleisch, aber ich esse ganz, ganz selten Fleisch. Also eigentlich bin ich quasi Vegetarier. Das sind mir die allerliebsten. Die sagen so, also Fleisch ganz, ganz selten. So ist doch, Alter, wen interessiert das? Du isst entweder Fleisch oder nicht.
Ja.
So, das ist eine moralische Entscheidung. Und ich habe überhaupt kein Beef, no pun intended damit, wenn du Fleisch isst. Aber dieses runterbeten, dass man ja eigentlich eher kein Fleisch isst, das finde ich ein bisschen albern.
Ja, dann kann man es auch einfach sein lassen, wenn man sich moralisch so angezählt fühlt irgendwie in dieser...
Das hast du schön gesagt, moralisch angezählt. Ja. Ich muss irgendwie gleich notieren.
Ja, notierst dir für deinen Sprüchekatalog irgendwie.
Für meinen Sprüchekalender.
Ja, dann sollte man vielleicht einfach aufhören, Fleisch zu essen, ja.
XY, Merch zu teuer. Turnstile, moralisch angezählt. Das gefällt mir gut. Simon, du solltest bei der Bild-Zeitung arbeiten.
Du, ich werde bei der Bild-Zeitung jetzt schon fürstlich bezahlt.
Undercover.
Ja, genau. Ich bin Korrespondent quasi. Amerika-Korrespondent für die Bild-Zeitung. Gear of the Dark, Bock und Bratwurst Podcast, wie ihr alle hört.
Bock und Brat, Brat und Bock.
Ja, Brat.
Alles für den Dackel, alles für den Club.
Jetzt bei Gear of the Dark. Arg, arg. Ja, Hanno. Toller,
toller Einstieg. Wir müssen mit euch mal kurz über diese Live-Dates reden. Ihr wisst Bescheid, wir haben das schon angekündigt. 5.8. Hamburg Imperialtheater, 6.8. Zeche Karl, beides die ganz kleinen Läden in Essen. Ihr müsst jetzt so ein bisschen aus Tash kommen. Das gefällt uns nicht leicht, das zu sagen. Wir wissen halt, es ist auch nicht ganz leicht. Ist natürlich 1. Augustwoche, ist Sommerferien, ist die Tage nach dem Wacken, ist schon das Partisan-Wochenende, wissen wir alles. Es ist nur so, kennt ihr noch so aus Corona-Zeiten oder nach Corona, wenn jetzt sich nicht im Vorverkauf da schon irgendwie ein klares Bild abzeichnet, dann wird das schwierig mit der Durchführbarkeit. Einfach Simon und ich, für uns ist das natürlich ein logistischer Aufriss, aber natürlich auch für die Booker und örtlichen Promoter und so weiter und so fort. Also fühlt euch da bitte nicht unter Druck gesetzt, aber ich glaube, wir stehen hier schon auf Transparenz und ich glaube, Simon, oder? Wenn müssen wir die Leute da, also worauf wir hinaus wollen ist, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, da hinzukommen zu den Veranstaltungen, kauft euch das Ticket bitte jetzt, damit wir so ein bisschen eine Idee haben, was geht. Ansonsten wird das ein bisschen schwierig mit der Planbarkeit für uns.
Ja, uns wurde auch vermittelt, dass von Veranstaltern, die Podcasts veranstalten, generell die Erwartungshaltung auch ein bisschen anders ist als jetzt bei Konzerten, wo ja gerne sich auch darauf verlassen wird, dass Summe X der Leute an der Abendkasse erst dastehen und
oder in der Woche vorher es genau, nochmal richtig anzieht oder so.
Genau.
Also wir haben gelernt, wie Simon sagt, es ist was anderes.
Ja, es ist was anderes. Lernen wir jetzt auch zum ersten Mal, da wir ja sonst auch eher den ganzen Konzertkladderadatsch gewöhnt sind. Also ja, was Hanno sagt, wer vorhat zu kommen, sollte sich jetzt am besten das Ticket kaufen, damit wir wissen, was Phase ist.
Kuscheln können, Bratwurst auf den Grill hauen können, das ganze Programm. Natürlich kein Druck, aber wie gesagt, wir wollen da transparent sein. Das hilft uns sehr und hilft auch den lokalen Veranstaltern auf jeden Fall, wenn wir so ein bisschen jetzt irgendwie eine Idee kriegen, was denn so passiert. Wir freuen uns nach wie vor auf jeden Fall drauf und hoffen, dass das alles klappt. Wir sind ready auf jeden Fall. Und ich bin auch ready für die Folge, oder? Gibt's noch viel Smalltalk, den wir bequatschen müssen heute, Simon? Irgendwas Neues? Komm, jeder hat eine Minute. Sag mir kurz mal eben Update, Simon in Portland. Was ist Phase?
Simon in Portland. Ich war gestern Fahrradfahren. Wir sind ganz viel mit dem Hund draußen. Alles ist nice. Es ist Frühlingswetter. Und ansonsten noch kurze. Ja, weißt du was, nee, das behalte ich mir für später auf. Kurze, coole Gear-News habe ich auch noch. Ich glaube nicht, dass ich die letzte Woche schon angesprochen habe. Aber darüber sprechen wir ja eh gleich noch ein bisschen. Von daher lasst es jetzt einfach mal so ein bisschen sein.
Ganz genau. Hier auch Hauen und Stechen wieder im Hause Hanno. Hacienda Hanno. Hanno braucht eine neue Porch, ein neues Deck, neue Veranda. Und ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Jetzt geht's hier ins Eingemachte. Das ganze Ding kaputt gekloppt. Komplett in Arsch, ist über eine Tonne Holz und jetzt wird die Veranda ums Haus komplett neu gebaut. Mache ich natürlich auch alleine ohne andere Handwerker, weil Geld sparen und klappt auch gut, ist natürlich aber arschviel Arbeit und wie immer so ein bisschen unterschätzt, wie aufwendig das alles ist, aber learning by doing, wie immer.
Ja, wird ja auch schön heiß sein wahrscheinlich jetzt beim Bauen schon.
Ist tatsächlich nicht ganz ohne, deswegen geht's direkt aus dem Bett morgens los. Da werden erstmal 2 Stunden gekloppt am Bau, hätte ich fast gesagt, und dann wird erst gefrühstückt, um so die ersten 2 kalten Stunden des Tages, also nicht heißen Stunden des Tages, mitzunehmen. Simon, die heißen Stunden sollen jetzt hier anbrechen, denn wir haben endlich mal wieder, ihr schreibt uns immer mehr Gear, mehr Gear, mehr Gear. Das machen wir natürlich gerne, denn auch wir sprechen gerne über Gear und deswegen haben wir uns Folgendes überlegt, auch entstanden aus einem privaten Gespräch zwischen uns beiden. Wir wollen mit euch oder für euch mit uns unterhalten und zwar ist analoges Gitarrenequipment am Ende.
Ja, Drumroll.
Ja, ist analoges Gitarrenequipment am Ende. Wie kommen wir auf diese, ja, sagen wir mal zugegeben, etwas clickbaitianische Fragestellung?
Ja, das ist eine gute Frage.
Eigentlich ist Simon damit angekommen, deswegen ist auch nur fair, dass er das jetzt mal beschreibt.
Ja, ich bin damit angekommen, weil ich natürlich A, noch immer relativ viel mit analoger Gear oder viel mit analoger Gear zu tun habe, gleichzeitig aber doch auch mitkriege, weil ich nicht unter einem Felsen lebe. Wenn man sich jetzt mal so online umguckt, wie viele junge Gitarristen sich ausschließlich auf digitale Gear stützen, um ihre, ja, weiß gar nicht, ob es immer Musik ist oder ob es Reels und TikToks sind von irgendwelchen kleinen Schnipseln. Weiß gar nicht, ob die Motivation da immer ist, ganze Songs zu schreiben oder so, aber es spielt auch keine Rolle. Sehr viele Gitarristen, wenn man sich online umschaut, benutzen überwiegend digitale Gear. Und dann gibt's noch was anderes, was mich wirklich zu der Fragestellung gebracht hat. Ich kann leider keine Namen nennen, aber es gibt jemanden, der ein sehr, sehr erfolgreiches Pedal hat, was sich verkauft wie geschnitten Brot und eigentlich auch sogar an dieses sehr junge Publikum. Und dieses sehr junge Publikum sehe ich dann in den Instagram-Reels, packt dieses Pedal vor ihr Interface und spielen das dann in ein Gitarren-Plugin rein. Und das finde ich eigentlich ja ganz cool, dass die Leute sagen so, ey, okay, ich kann ja meine Pedale einfach vor das Plugin packen so und es funktioniert super. Derjenige hat mir jetzt aber gesteckt, dass er eine Plugin-Version seines Pedals baut. Und meine Vermutung ist, dass er sein ganzes Geschäftsmodell damit zerstört. Und niemand, diese ganzen Leute, die dieses Pedal religiös kaufen, aufhören werden, dieses Pedal zu kaufen, einfach weil es dann für $50 eine Plugin-Version davon gibt. Und die Frage ist natürlich, die ich mir dann stelle, kann der so viele Plugins verkaufen, dass der Umsatz, den er mit den Pedalen macht, dadurch kompensiert wird? Ich bezweifle es, weil seine Target Group sehr, sehr modern ist.
Was kann das Pedal? Was macht das Pedal?
Ich glaube, wenn ich jetzt hier Details verrate, dann kommt man zu schnell drauf. Es ist ein Pedal, was den Gitarrenton noch mehr nasty machen kann, sagen wir es mal so. Schaltet man vor seinen bereits existierenden Verzerrsound und kann den dann damit asozialer machen, aber auf eine sehr coole Art und Weise. Und aus irgendeinem Grund, ich finde eigentlich, dass das ein Pedal ist, was dazu prädestiniert ist, richtig asozialen Death Metal zu spielen oder so, aber aus irgendeinem Grund hat eine sehr, sehr moderne Käuferschaft dieses Pedal für sich entdeckt und die haben alle paar Monate einen Drop von 200 Pedalen und der verkauft sich in Minuten aus, jedes Mal, was ja total crazy ist, weil die sonst nichts machen. Die haben kein anderes Produkt außer dieses eine Pedal. Und bei dem großen Erfolg, den die mit ihrem Pedal haben, wundere ich mich halt doch ein bisschen über die Entscheidung zu sagen, so, wir machen jetzt davon eine Plugin-Version. Ich weiß nicht, wer deren Pedal noch kaufen soll dann. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung.
Okay, ich glaube, danke für den Erfahrungsbericht. Wir müssen ein bisschen früher anfangen, mal philosophisch etwas zurückgehen. Die Frage, ist analoges Gitarrenequipment am Ende, bezieht sich natürlich auch so ein bisschen auf den, wie sagt man, Zeitgeist. Mhm. Denn letztendlich ist es ja so, wir haben ja, ne, also wenn wir so eine reißerische Frage stellen, ihr wisst ja da draußen, dass wir beide große Freunde sind von analogen Gitarren. Eine Gitarre, Simon, hast du vorhin schon gesagt, die Gitarre an sich ist ja schon analoges Equipment, wenn man so will. Ja. Ich glaube, ich habe so viel analoges Gear zu Hause, Gitarren, Pedale, Amps. Wenn ich das alles verkaufe, kann ich mir einen wirklich sexy Neuwagen von kaufen, locker. Mhm. Aber dementsprechend, trotzdem, und das hatten wir in anderen Folgen schon besprochen, der digitale Flirt etc. hatten wir, glaube ich, auch schon zwei Teile von. Ich glaube, die Frage ist heute so ein bisschen, ist diese ganze digitale Revolution überhaupt noch aufzuhalten? Und stellen sich junge Menschen heutzutage diese Frage überhaupt noch? Also ne, junge Leute, die heute 18, 20 sind, für die ist das ja keine digitale Revolution, so wie für uns, sondern für die ist das ja halt einfach Standard. Na, für die ist es total Standard, dass die in den Laden gehen und mit 99%iger Wahrscheinlichkeit irgendein Produkt, was sie sich zum Musikmachen kaufen, digital ist. Wenn es nicht sogar in the box ist, ein Plugin oder sonst was.
Ist richtig, aber die Frage ist natürlich auch, es existieren ja nicht nur junge Gitarristen, sondern auch die werden älter sozusagen. Die Frage ist auch, gibt es eine Transition aus dem digitalen Bereich heraus in den analogen Bereich? Ist es irgendwann... Ist digitale Gear vielleicht langweilig oder wird sie langweilig? Ne, das sind alles Fragen, die man sich auf jeden Fall stellen muss.
Die Frage ist natürlich, wie aufregend muss Gier sein für Leute? Ne? Also für manche Leute ist das Identitätsstiften Projektionsfläche und für andere Leute ja nur auch ein Werkzeug. Ich glaube, die Kernfrage der ganzen Sache, also der philosophische Unterbau, ist einfach, gibt es irgendetwas, was analoges Gear noch bieten kann? Und damit meine ich jetzt nicht nur vom Sound, sondern von der ganzen Haptik, von der Optik, vom Handling, vom Image, Preis-Leistungs-Verhältnis etc. etc., wo analog irgendwelche Vorteile bietet gegenüber einem digitalen Produkt. Und natürlich, ganz kurz bevor du antwortest, weiß ich, dass das nicht einfach mit Ja und Nein oder so und so zu beantworten ist, aber ich glaube, die Frage, ohne diese Fragen würden wir dieses Gespräch überhaupt nicht führen. Denn letztendlich ist ja auch so, ist analoges Gitarrenequipment am Ende? Man könnte parallel auch genauso fragen, ist digitales Gear überhaupt noch aufzuhalten, komplett alles andere aus dem Markt zu drängen und abzulösen?
Gut, gehen wir mal zurück zu deiner Frage, ob es Vorteile bei analoger Gear gibt. Ich glaube, du hast schon so schön gesagt, das ist eine philosophische Frage oder wir gehen das Thema so ein bisschen philosophischer an. Ich glaube nicht, dass es objektiv noch viele Vorteile gibt, sondern es gibt vor allem viele Nachteile natürlich an analoger Gear, gerade wenn man als, sagen wir mal, Berufsmusiker oder so regelmäßig auf Tour geht, wenn du dann, sagen wir mal, du musst einen sehr schweren Röhrenamp mitschleppen, etc. pp., du hast Wartungen und so weiter und so fort, du hast eine Varianz jeden Abend, die du vielleicht nicht haben willst. Es gibt Leute, die wollen jeden Abend exakt 100% gleich klingen. Für die ist vielleicht analoges Equipment dann zu anfällig und so weiter und so fort. Der Vorteil oder vielleicht ist die Frage nicht unbedingt, was ist der Vorteil oder für mich, was ist der Vorteil an analoger Gear, sondern was macht vielleicht Spaß an analoger Gear? Womit hast du als Musiker Spaß, wenn du mit der Gear interagierst? Und da finde ich, hat analog natürlich vielleicht ein paar Vorteile. Du hast haptisch, wie du schon sagst, du hast A, die Möglichkeit, an mehreren Knobs gleichzeitig zu drehen. Das ist gut, kannst du an einem Modeler auch machen, aber zum Beispiel an einem Plugin wird es schwer, wo du nur eine Maus hast und an einem Knob rumdrehen kannst. Also ich sag mal, wie Gear miteinander harmoniert und miteinander arbeitet, ist vielleicht etwas, was Spaß macht in Persona an analogen Geräten, den du im Plugin-Bereich zum Beispiel nicht unbedingt so hast. Und ich weiß nicht, ob es so viel Spaß macht, zwei Plugins hintereinander zu schalten, wie ein Pedal vor ein Amp zu packen. Ja.
Natürlich ist der Spaßfaktor viel größer, was analoges Gear anbetrifft. Mhm. Einfach weil, das ist genauso wie der Spaßfaktor einer Vinylplatte tausendmal größer ist, versus eine Playlist bei Spotify anzuhören oder ein MP3 anzuschmeißen. Allerdings muss man da so ein bisschen aufpassen. Das ist dann halt auch wieder die Frage an, oder eine Fragestellung. Es kommt, glaube ich, schon so ein bisschen auf die Zielgruppe und vielleicht auch Altersgruppe an, weil wenn man sagt so, ja, analoges Gear ist viel mehr geil, viel Spaß, hundertprozentig gibt's für mich überhaupt gar keine zwei Meinungen. Das Ding ist natürlich, das sehen vielleicht gerade junge Leute dann vielleicht eher so, ja, das ist wie Oldtimer fahren. Das ist ein geiles, funkelndes, richtig geiles Oldtimer-Auto. Das sieht mega aus. Das wird vielleicht sogar nicht mehr gebaut. Und wenn du eins kaufst, ist es extrem viel teurer als ein funktionierendes, gut fahrendes, modernes Auto, was dich auch wahrscheinlich viel sicherer und wartungsunanfälliger von A nach B bringt. Sind vielleicht alte Amps auch einfach mittlerweile oder vielleicht auch in den nächsten Jahren immer mehr wird das zu so einem spleenigen Hobby oder halt weil guck mal, wenn die Frage ist ja auch, wenn die digitale Revolution im Equipmentmarkt gar nicht mehr zurückzudrehen ist, was ja offensichtlich auch keiner will oder die Nachfrage da auch nicht nach ist, das zu tun, geht es vielleicht in Zukunft darauf um, dass man sich analoges Gear leisten muss. Und zwar die Wartung, es gibt immer weniger Leute, die vielleicht selbiges reparieren können. Die Stückzahlen, in denen Amps gebaut werden, werden vielleicht geringer. Und vielleicht ist dieser Vergleich mit, jetzt holt Papa mal wieder seinen Oldtimer aus der Garage, gar nicht so weit hergeholt.
Gut, aber was man sich leisten kann, war natürlich auch zu Zeiten, als wir unsere ersten musikalischen Gehversuche gemacht haben, schon ein großes Thema. Und natürlich haben wir dann zwar auch analoge Gear gespielt, die war aber natürlich entsprechend bescheiden so, ne? Und jetzt ist natürlich der Vorteil, dass wenn du ein junger Musiker bist, der der schnellen geilen Metal-Sound haben will, dass du wahrscheinlich nicht mehr als, also wenn du eh schon Computer hast und ein Interface, musst du wahrscheinlich mehr als $50 ausgeben. Oder es gibt sogar Free-Plugins, die super klingen. Ja, das ist alles, also die Barrier to Entry, wie man so schön sagt, ist natürlich heutzutage extrem niedrig. Aber ich habe es ja gerade schon mal gesagt und ich finde, man darf das nicht ganz aus dem Blick verlieren. Es gibt nicht nur neue junge Musiker. Ne? Das ist halt so.
Nee, natürlich nicht. Ne? Aber bei mir ist es ja auch so, dass ich immer mehr mit digitalem Zeug arbeite. Und bei mir ist es, weil ich mittlerweile einfach Überzeugungstäter bin. Bei mir könnte man, und das würde jetzt die Folge ganz extrem abkürzen, das wollen wir natürlich nicht, aber mal so Spoiler Alert, für mich ist es am Ende des Tages, für mich sind alle Sachen immer nur Tools. Für mich gibt es immer nur ein Endziel und das zählt, das Endergebnis. Und mit welchem, über welchen Weg ich da hinkomme, ist eigentlich bei mir mittlerweile egal. Und wenn ich, das hätte es bei mir vor 10 Jahren noch nicht gegeben, aber wenn ich jetzt im Studio bin und sag so, ja, okay, Gitarre direkt ins Interface und du machst ein paar Overdubs mit Plugin XY. Das habe ich jetzt noch nicht oft gemacht, aber wenn ich wüsste, das Endergebnis würde besser werden, finde ich es lächerlich, an analogen Amps festzuhalten, wenn das Endergebnis digital einfach besser ist. Und da meine ich, da geht das dann ganz schnell auch in so einen Folklore-Bereich, wo die Leute denken so, ja, ich muss aber mein Amp und so. Und ich finde das auch alles geil, aber für mich zählt immer das Endergebnis mittlerweile.
Aber was ist besser?
Naja, was, wie meinst du, was ist besser?
Was ist besser? Ist es, also ich.
Welches Endergebnis besser ist, das ist ja total fallabhängig. Für die meisten Leute wird heutzutage wahrscheinlich von einem guten Modeler das Endergebnis besser sein, als wenn man einen mittelmäßigen Gitarrenamp hat, mit einem mittelmäßigen Mikrofon, mit einem mittelmäßigen Interface und vor allen Dingen mittelmäßige Knowledge hat, wie man das Ganze abmikt und gut mixt.
Ja, die Frage ist aber am Ende des Tages, was heißt wirklich besser? Weißt du, ich finde, bei besser, ich muss bei besser immer an Folgendes denken.
Bratwurst.
Bratwurst und da fällt mir jetzt wirklich gar nichts weiter mehr zu ein.
Erzähl einfach weiter.
Ja, ich muss bei da, boah, Alter, hast du mich so aus dem Konzept gebracht mit deiner Bratwurst, ey.
Ganz kurz, Entschuldigung, wenn du eher aus dem Konzept bist, Grüße gehen raus an meinen Kumpel Marcel, er hat immer noch eine geile Deutschpunk-Band, die heißt Los Bier holen, also geschrieben Los Bier holen.
Ja,
ihre Hitsingle ist was ist mit Bratwurst? Fragezeichen.
Muss ich nach der Folge mal reinhören, nee. Und zwar, bei der Frage, was besser ist, fühle ich mich immer sehr daran erinnert, dass es eigentlich im Metal-Bereich zum Beispiel, wenn es um Metal-Gitarren-Sound geht, habe ich das Gefühl, dass man sagen kann, seit 30 Jahren ist der 5150 wahrscheinlich von dem überwiegenden Teil der Metal-Gitarristen
ein Goldstandard.
Ja, ein Goldstandard und das Ideal oder am nächsten am Ideal eines Gitarren-Sounds. Und trotzdem habe ich das Gefühl, seit 30 Jahren versuchen Leute bis heute. Und ich kann dir Brief und Siegel drauf geben, dass gerade in 20 oder 200 Studios weltweit Leute sitzen, die immer noch versuchen, den noch geileren 5150-Gitarren-Sound raus. Ja, wer kann den besten 5150-Sound machen? Weil jede Band will den geilsten Gitarren-Sound haben und nehmen dann trotzdem einen 5150 und boosten den. Und die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich besser daran? Wie viel besser kann man denn eigentlich etwas machen? Und das meine ich halt so, am Ende des Tages ist ja nicht unbedingt besser, dass die Aufnahme perfekter ist, sondern oder ist das der Ansatz, wenn du sagst?
Nee, es geht nicht um perfekt, sondern es geht um Consistency. Es geht halt einfach genau darum, dass man mit wenigen Klicks halt einfach einen extrem guten 5150 Sound kreieren kann, hinkriegen kann, aufs Band beziehungsweise auf die Festplatte kriegen kann, versus man hat einen 5150, der vielleicht alte, durchgenudelte Endstufenröhren hat, der vielleicht scheiße abgemikt ist, oder man hat einen nagelneuen, geilen, gewarteten 5150, hat halt aber ein beschissenes Cap. Das meine ich nur. Und das ist dann für mich ganz klar besser. Leute argumentiert immer, ja, anders heißt ja nicht schlechter. Das ist korrekt, erstmal auch grundsätzlich korrekt, aber du weißt ja selber, dass man halt auch mit dem geilsten analogen Equipment richtige Scheißergebnisse machen kann, wenn man nicht weiß, was man tut. Und ich meine, da ist es wahrscheinlich schon besser, dass wenn man irgendwie durch Modeler, Plugins, in the box und sowas, da gibt es dann ja auch Presets und solche ganzen Sachen. Die gibt es bei analogen Equipment ja zum Beispiel nicht, Presets.
Gibt es, aber es.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß schon, was du meinst.
Es wird dir deutlich leichter gemacht, zu einem sehr brauchbaren Ergebnis zu kommen. Ich glaube, hier ist Punkt. Hear me out. Nightmare zum Beispiel. Ich weiß, ihr steckt extrem viel, genau wie Manta übrigens auch, extrem viel Arbeit in eure Gitarrensounds. Gerade du. geht viel Gehirnschmalz rein und so weiter und so fort. Ich glaube trotzdem, wenn die Band geil ist, wenn der Gitarrist geil ist oder die Gitarristin und vor allen Dingen die Songs geil sind, insbesondere die Performance. Ich glaube, dass das letzte Nightmare Release wäre trotzdem geil, wenn du einfach sagst, Alter, ich arbeite nur mit In-The-Box-Gitarren-Plugins. Wäre trotzdem genauso geil gewesen, glaube ich. Wäre anders, aber genauso geil. Weil einfach der Song gut ist, weil die Performance gut ist, weil die Band gut ist. Und ich hoffe, vielleicht gilt selbiges für Manta auch, aber das meine ich. Wenn verstehst du darauf vielleicht
ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß aber nicht, ob ich dir recht gebe, weil ich gerade finde, im Bereich Metal-Produktion so eine gewisse Fatigue sich eingestellt hat irgendwie, weil natürlich...
Ja, das hörst du mit deinen mega durchtrainierten Ohren und du hast auch nicht Unrecht. Aber nochmal, wir reden jetzt vielleicht von Leuten, die Musik machen, die eher auf so einem Consumer-Prosumer-Level sind und jetzt nicht richtige kommerzielle Releases die ganze Zeit raushauen. Da kann ich natürlich jeden verstehen, dass man in so Anführungsstrichen die extra Mile gehen will, sondern es geht für mich jetzt eher, egal ob jung oder alt, aber einfach, und es muss nicht mal Hobbygitarrist sein, aber jetzt einfach der Musiker, der irgendwie jetzt jeden Tag Musik macht und vielleicht nicht davon lebt. Da kann ich mir einfach vorstellen, dass es einfacher ist, mit digitalen Lösungen zu einem
also das mit Sicherheit zu kommen. Man, vor allem, was man auf jeden Fall sagen kann, und das ist vielleicht ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, bisschen weniger vorbelastetes Wort. Es geht nicht darum, dass man damit das beste Ergebnis erzielt, sondern das makelloseste Ergebnis, das konsistenteste Ergebnis, ja.
Genau, und das ist, hat natürlich, und da hast du wiederum vollkommen recht, und da wird es dann natürlich wieder ein bisschen fischig, weil das makelloseste Ergebnisse ist dann halt natürlich auch gleich das unaufregendste Ergebnis.
Im Ernstfall, so, ne? Ja, genau.
Genau, aber da gibt es für mich einen großen Unterschied. Es gibt, also ne, wir beide lieben rumpelige, krachige Produktionen. Nehmen wir mal als Beispiel irgendeine Deutsch-Punk-Band oder eine geile Grindcore-Band. Da will man natürlich, dass einem das um die Ohren fliegt und sagt, Alter, haben die das mit dem Feuerzeug aufgenommen? So, das ist natürlich, aber das ist dann geil, Lo-Fi. Mhm. Aber wenn du gutes Equipment hast und das versuchst gut zu machen und das ist halt einfach nicht gut gemacht, dann finde ich das viel beschissener, als wenn man sich einfach auf Plugins verlässt, die dir von Anfang an einen Gitarrensound geben, der einigermaßen gut im Mix sitzt und von Anfang an vernünftige Resultate, die dann vielleicht ein bisschen farblos sind, aber zumindest ist es dann okay und nicht gewollt und nicht gekonnt.
Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass man sagen kann, man erzielt mit digitaler Gear makellosere Ergebnisse. Die Barrier to Entry ist niedrig, weil es günstig ist, weil Amateure damit sehr gut klingende Ergebnisse erzielen können von Anfang an. Okay, darauf können wir uns natürlich einigen. Also da gibt's, habe ich wenig Widerworte. Der Punkt ist, wie sieht denn dann die Zukunft von digitaler Gear aus? Weil im Grunde genommen wird ja jetzt schon versprochen, und ich finde das Versprechen auch nicht zu weit. Ich finde nicht, dass es zu weit geht. Es wird jetzt ja schon versprochen, dass
Bratwurst für alle,
dass die Plugins zum Beispiel, ja, die Neuro-DSP-Plugins, dass die im Grunde genommen bist du bei jenseits der 95% wie akkurat die sind zum Amp, der gemodelt wird sozusagen. Und jetzt ist es so, wie oft kann man noch, ja, bleiben wir mal beim 5150, wie viel 5150 Plugins kann man in den nächsten, neue 5150 Plugins kann man in den nächsten 10 Jahren verkaufen, weil man jetzt irgendwie in den Kleinstdezimalzahlen sagt, naja, aber unser 5150 Plugin ist 97,9% besser oder akkurat und das letzte von Marke XY ist aber nur 96,8% akkurat. Ja, wie weit kann man dieses Spiel treiben, auch aus Sicht der Hersteller dieser Plugins, wie weit kann man dieses Spiel eigentlich treiben? Wo ist das Entwicklungspotenzial? Weil wir sind jetzt ja, das muss man ja sagen, wir kommen jetzt ja aus einer Periode von unglaublich viel Innovation im Gitarrenbereich. Ja, also gerade für mich ist zum Beispiel der Camper ist
Startpunkt.
So ein Landmark, genau, so ein Startpunkt irgendwie. Und ab dem Camper hat sich dieser ganze Amps-Klonen-Bereich extrem ausgebaut. Das Modeling an sich. Ja, vorm Camper gab's halt Line 6 und X-Effects und so weiter und so fort und Leute haben ein bisschen die Nase gerümpft. Keiner sagt heute mehr, dass ein Neuro-DSP-Plugin scheiße ist oder nicht so geil klingt wie ein Amp. Das sagt ja kaum mehr jemand. Also das Argument ist ja verschwunden, dass Modeling nicht gut klingt. Ja, und ja, du hast also jetzt einmal die Sachen, die Amps capturen können und andererseits Plugins, die super akkurat sind und geil klingen. Wohin geht's?
Ich glaube, das kann man nicht beantworten. Und die Frage ist natürlich vollkommen legitim und auch zurechtgestellt. Wie geiler kann ein 5150 noch klingen?
Genau.
Und die Antwort ist, geht nicht geiler, meiner Meinung nach. Ja. Aber man kann, was man, glaube ich, machen kann, und da sind wir schon mittendrin, dass man halt eben Plugins oder digitale Wege baut und aufzeigt, wo das denn vielleicht nicht geiler klingt als, was heißt denn geiler? Wenn wir von 5150 klingt geil, dann meinen wir korrekt abgemiked, gut ausgepegelt, durch einen geilen Speaker aufgenommen und EQ-mäßig so bearbeitet, dass es astrein im Mix sitzt. Das ist unsere Definition von 5150 ist geil. So, behalten wir das mal kurz.
Das ist, oder sagen wir, nicht unbedingt unsere Zwangsläufe, aber es ist die Definition von einem geilen 5150-Sound.
Das ist ein analoger 5150 gut aufgenommen.
Genau.
So, das ist unsere Definition von geil. So, und ich glaube, das, woran gerade gearbeitet wird, ist nicht mehr, wie machen wir das Ding geiler oder wie klingt der 5150 noch 5150-mäßiger als der 5150? sondern es geht darum, wie kommen wir noch schneller und noch zuverlässiger und vor allen Dingen noch kostengünstiger zum Ziel. Und ich glaube, da sind wir gerade mittendrin und ich beobachte das viel und du hast jetzt gerade viel über Neural DSP gesprochen. Für mich ist die absolut gerade das Auge des Orkans quasi dieser ganzen digitalen Revolution, es bleibt halt einfach Neural Amp Modeling, das NAMM Profile. Es ist wie Linux, Linux, es ist umsonst, es ist für jedermann, jede Frau jeder kann hat Zugriff darauf, du hast Zugriff jetzt schon, guck mal auf Tonezone 3000 oder so, wie das heißt, auf Hunderttausende richtig, ich habe mir mal einfach so randommäßig ein paar Dinger runtergeladen, so ein paar NAMM Profiles von einem Vox AC30. Digga, du stirbst. Du stirbst, wie gut das klingt. Und das ist für mich einfach so, gerade wo wir uns jetzt befinden und das ja mittlerweile halt auch NAMM Einzug hält in Hardware-Geräte und meine Kumpels von Dimehead waren da Vorreiter und jetzt immer mehr Firmen ziehen danach. Blackstar schmeißt jetzt was auf den Markt und so weiter. Für mich teilweise nicht geiles Gear, sondern die wollen schnell Teil davon sein, aber nicht wirklich durchdacht und das Endergebnis ist nicht gut, anders als bei Dimehead. Und aber das ist egal. Worauf ich hinaus will, ist, das ist für mich gerade der ganz aufregende Punkt. Das ist für mich, ey, das ist jetzt gerade wie, keine Ahnung, also ich sag jetzt wahrscheinlich eine Zeit, das ist jetzt so wie späte 90er Jahre, jeder hat auf einmal einen CD-Brenner zu Hause. Und das kann man jetzt aus Firmensicht scheiße finden, oh, wo verdienen jetzt die armen Camper und die armen so und so mit ihr Geld? Mir als Producer und Konsument, ich finde, es ist längst überfällig, dass die Community, du und ich und alle anderen Leute, Gitarristen da draußen, längst überfällig, dass die ihre Sounds kostenfrei tauschen können und auch selbige kostenfrei ohne Hardware benutzen können. Und das finde ich mega.
Im digitalen Bereich würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Gleichzeitig ist es natürlich so, auch das entkräftigt nicht ganz meine Frage, wohin soll es aber von da gehen? Weil der Punkt ist, ob jetzt NAMM, eigentlich argumentierst du genau mit dem, was ich gesagt habe. Ja, NAMM ist noch mal ein paar Prozentpunkte besser, noch mal ein paar Dezimal.
Nee, das meine ich nicht, sondern, Entschuldigung, ich habe mich so ein bisschen verfranst. Du hast absolut nicht Unrecht. Was ich meine ist, ich glaube, es geht nicht darum, den Sound besser zu machen, sondern es geht mittlerweile nur noch darum, den Sound konsistent anzubieten.
Ich weiß nicht, weil der Punkt ist, ich glaube, der andere ganz wichtige Punkt ist UI. Ja, wie anwenderfreundlich ist das Gerät? Ja, das ist
100%.
Ne, und da ist
es gibt gute digitale Sachen und richtige Schrottsachen. Also für mich ist immer, sorry, wenn ich dich jetzt nochmal unterbreche, für mich die absolute Anwenderenttäuschung schlechthin ist halt einfach Tonex.
Das ist einfach
so derbe Scheiße, das ganze Ding. Nicht mal vom Sound, sondern die ganze Bedienoberfläche, das ganze die digitale Interface, du kommst aus dem Heulen nicht mehr raus.
Ja, das Ding ist, deswegen weiß ich auch nicht, ob zum Beispiel, na, für dich ist jetzt, sagen wir mal, das NAMM oder das Neural Amp Modeling, das mag natürlich diesen Platz für dich einnehmen, aber ich finde, die Anwenderfreundlichkeit ist zum Beispiel nicht so hoch wie bei einem Neural DSP Plugin, wo du, was du runterlädst, dann hast du den Amp vor dir optisch und drehst an den Knobs rum und hast deine Cap Section und so weiter und so fort. Das meine ich halt, ich glaube, dass das gerade für junge Leute, und darum geht's ja auch viel jetzt hier offensichtlich in der Folge, dass das für junge Leute auch vielleicht wichtiger dann oder mindestens genauso wichtig ist, wie gut es klingt oder wie konsistent es klingt, dass die Anwendung gut aussieht. Aber auch da habe ich das Gefühl, sind wir schon an einem Punkt, wir sind auch da schon so krass weit entwickelt. Denn ja, Neural DSP Plugins gibt es seit etlichen Jahren, die sind optisch extrem klar aufgebaut und du hast...
Stehe ich auch drauf.
Ja, ja, ist cool. Und mittlerweile gibt es auch Hardware-Geräte, die das Gleiche tun. Jetzt gerade ist dieses Line 6 Stadium, Helix Stadium rausgekommen. Da hast du auf dem Farbdisplay des Line 6 Helix Stadiums hast du Bilder von Amps und du hast sogar so Möglichkeiten, da gibt es jetzt so vier Ecken mit so Soundrichtung, in denen du den Sound bewegen kannst. Also, da tippst du einfach mit dem Finger in Richtung mehr Bass oder schneidendere Höhen und du kannst es so...
Guter Punkt, ne, so es hast du wahrscheinlich vollkommen recht, dass die Bedienerfreundlichkeit immer krasser wird. Genauso wie beim iPhone. Mhm. Warum gibt es ein iPhone 48, wenn die Leute auch sagen können, ja, mein iPhone 1 funktioniert auch. Aber die Leute wollen ja immer mehr Konsumerfreundlichkeit und das ist, habe ich gar nicht so bedacht, aber da hast du eigentlich vollkommen recht. Wahrscheinlich geht die Reise viel mehr hin, so Alter, wie lässt sich das möglichst convenient benutzen und übersichtlich und geil und sieht sexy aus, weil die Leute, digital ist mittlerweile einfach so angekommen und so normal, dass das halt eben kein Fremdkörper mehr ist, wie du gesagt hast, sondern dass die Leute halt auch als Konsument eine Erwartungshaltung haben, dass das halt einfach von der Hand geht und sexy aussieht und auch zu Recht meiner Meinung nach.
Gut, der Punkt ist aber, ich finde auch da haben wir jetzt eigentlich das, ja, Helix Stadium ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Es gab auch vorher schon Geräte, die das gemacht haben. Ich glaube, Headrush zum Beispiel hatte irgendwie schon Bilder von Amps auf dem Display und so weiter. Und ich glaube, der Fender Tonemaster Pro vielleicht auch. Wie dem auch sei, oder noch besser, das neue Quad Cortex Mini, auch das ist ja nur noch ein Display mit vier Knöpfen am Rand irgendwie.
Das macht mich fertig, das würde ich mich überhaupt nicht trauen, damit das Haus zu verlassen.
Ja, das ist...
Weil es so fragile aussieht.
Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber der Punkt ist auch da, und jetzt wird's wieder philosophisch, macht es am Ende wirklich Spaß, langfristig, gehen wir jetzt mal davon aus, die Innovation... verlangsamt sich jetzt ein bisschen, ja, weil du hast die beste optische Repräsentation, ob du Hardware-Geräte oder Plugins benutzt. Du hast Bilder von Amps vor dir, wo du dran rumdrehen kannst, in digitalen Einheiten. Der Sound ist super. Wir sind hier irgendwie weit jenseits der 95% wie akkurat es ist. Und was jetzt sozusagen? Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, das verlangsamt sich jetzt ein bisschen die Innovation, was das angeht. Wie lange macht es Spaß, eigentlich auf glorifizierten Smartphones rumzufingern.
Ja, aber Simon, das ist natürlich jetzt wirklich Kaffeesatzleserei. Viele Leute werden jetzt sagen, ja, der hätte sich danach nie weiterentwickeln dürfen. Aber viele Leute sagen, 3er BMW ist das Allergeilste, was es je gab.
Ist auch so.
Aber es gibt ja, ich weiß, dass ich das in die richtige Richtung und ich bin bei dir und ich bin nicht mal Autofan. Worauf ich hinaus will, es gibt ja immer einen Markt dafür, dass sich ein Produkt weiterentwickelt. Warum gibt es den 58. Jordan-Schuh? Warum gibt es ein iPhone 16 oder wie das heißt, so wo wir mittlerweile sind? Ich weiß es nicht.
Aber der Punkt ist, an all diesen Sachen gibt es ja nun mittlerweile auch Kritik, um mal bei Autos zu bleiben. Die Innovation der Autos vom Elektroantrieb mal abgesehen, ist eigentlich, dass es jetzt irgendwie beschissener wird. Die Leute haben eigentlich wenig Bock darauf, dass man alle Sachen wie Klimaanlage, Radio nur noch über ein Display kontrollieren kann. Und mittlerweile gehen die Autohersteller auch so weit, wieder mehr Knöpfe in ihre Autos zu verbauen, weil der Konsument keinen Bock drauf hat. Ein Beispiel, zweites Beispiel ist, auf einmal soll es Subscriptions geben in Autos, wie zum Beispiel auch BMW ganz groß vor ein paar Jahren. Wenn du eine Sitzheizung willst, dann musst du dafür monatlich bezahlen oder eine Zusatzzahlung leisten, obwohl das Feature schon eingebaut ist. So, ne? Also
war das jetzt nicht auch der größte Aufschrei bei Camper, als dieser Camper Mini rauskam, dass man auch irgendwie so Subscriptions brauchte?
Ja, irgendwas
war da.
Stimmt, da war auch irgendwas. Ja, du hast recht, da gab es auch irgendein...
Ne? So, und das war auch ein mega Aufschrei, weil du hast natürlich vollkommen recht. Du sagst hier total viele gute Sachen. Also ich kotze immer schon, für mich ist ein absolutes No-Go. Ich kaufe kein Gear mehr, wo ich mein Smartphone für brauche. Mhm. Wo das User-Interface, du kennst, gibt's ja immer mehr. Ja. Und ich habe das Gefühl, Gott sei Dank, das geht wieder zurück. Die Leute dachten oder die Hersteller dachten für eine Zeit, das ist die Zukunft, dass du jedes Hallbodenpedal mit deinem Handy kontrollieren musst. Da haben die Leute zu Recht keinen Bock drauf. Und ich auch überhaupt nicht. Ich kaufe so einen Scheiß auch nicht.
Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt und diese Subscriptions kamen auch überhaupt nicht gut an, weil die Leute natürlich denken, ey, ich habe für das Produkt bezahlt, für ein Hardware, selbst wenn es digital basiert war, aber für ein Hardware-Produkt und jetzt soll ich hier noch irgendwelche monatlichen Fees bezahlen, gekackt.
Gab es auch noch ein Boss-Pedal gerade kürzlich, glaube ich, wo du Effekte drauf, was ein digitales Pedal ist, ein Multi-Effekt-Pedal, wo du die Effekte aber dann digital kaufen musst, um sie auf dein digital, um es auf dein analoges Pedal. Du kannst quasi, sagen wir mal, das hat 50 verschiedene Boss-Effekte kannst du in ein Pedal packen, aber du musst jedes Pedal dann kaufen. Das sind alles so Sachen, wo das Feedback mittlerweile sehr schlecht ist. Das ist halt das, was ich so ein bisschen beobachte, auch in diesem ganzen AI-Wahn. Und übrigens gibt es natürlich auch mittlerweile AI, du kannst mit AI Plugins programmieren oder AI-Plugins programmieren lassen, Gitarren-Plugins, oder es gibt irgend so ein AI-Effekt-Pedal, wo du einfach sagen kannst, ja, als Prompt, mach mir mal ein digitales Delay Reverse Ping-Pong mit 13% Verzerrung und einem Flanger 4% und dann macht es das halt. Die Frage, ich beobachte aber trotzdem, dass die Leute mehr und mehr die Schnauze auch voll haben von dem ganzen Kram, so, ne? Und die Frage, deswegen frage ich mich so ein bisschen, wo kann das hingehen? Haben die Leute wirklich Bock drauf, dass sich das weiter in die Richtung entwickelt? Ja, wie weit machen die Leute am Ende wirklich mit?
Die Sachen, die du beschreibst, sind vor allen Dingen ganz besonders schlimm, wenn du sagst, ich hätte gerne ein 13-prozentiges Ping-Pong-Delay mit 4% Verzerrungsanteil und bitte noch irgendwie 13% Flanger rein und bitte soll das irgendwie pseudo-analog sein und bitte irgendwie White Stereo 75 Pan. Und die Leute in Amerika wissen nicht mal, wie man ein richtiges Bier zapft. Ja. Das ist Trauer, Simon. Das ist Trauer. Da rege ich mich auf. Da werde ich zum Tier.
Ja, Gier muss wieder mehr wie Bier zapfen werden.
So, stimmt ja, ne? Vielleicht ist so ein gezapftes Bier halt auch einfach wie Oldtimer fahren. Es ist vielleicht auch das Geilste, aber ich glaube, dieser ganze Kram ist nicht mehr aufzuhalten. Letztendlich aber all die Sachen, die du gerade gesagt hast, reguliert das nicht auch irgendwo der Markt? Der Markt wird dann einfach entscheiden, was kommt an, welche Produkte funktionieren, welche nicht. Ich glaube schon, dass wir gerade noch momentan, dass der große Wettstreit ist der verschiedenen Hersteller. Das sieht man ja auch. Warum kommen Neural DSP, Quad Cortex etc. mit so Produkten raus, die mittlerweile aus so wie so ein iPhone aus der Zukunft, weil sie alle hoffen, das beste User Interface und die beste Bedienoberfläche, die beste Benutzerfreundlichkeit anzubieten, weil sie alle wissen, dass sie soundtechnisch eigentlich am Ende der Fahnenstange angelangt sind.
Was richtig interessant an dem ist allerdings, weder das Quad Cortex Mini noch der Camper 2 zum Beispiel kann den Leuten jetzt noch überzeugend oder kann die Leute jetzt noch davon überzeugen, dass es sonst anderweitig irgendwie innovativ oder besser ist? Ja, du hast ja, also der Camper 2 Launch, muss man jetzt mal ganz kritisch sagen, ist ja ziemlich in die Hose gegangen, weil die Leute nicht das Gefühl haben, dass das Gerät mehr einen extrem spürbaren Mehrwert gegenüber dem ersten Camper bietet. Dann war natürlich der Rollout mit dem neuen Profiling, was es nicht von Anfang an gab und so, das war natürlich problematisch. Aber ich sehe es ja selbst bei diesem Quad Cortex Mini. Ja, so what? Jetzt ist der Bildschirm größer. Aber dafür hast du weniger Knöpfe. Aber es bietet ja sonst jetzt auch nicht unbedingt irgendwas, wo man sagen kann, ey, es geht hier nach vorne. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist mein Eindruck, wie gesagt, dass die Innovation, wir sind jetzt einfach, das muss man wirklich ganz klar sagen, wir haben eine Dekade und mehr von unfassbarer Innovation hinter uns im Gitarrenbereich. Aber das wird irgendwie, ich sehe das jetzt nicht, dass diese Beschleunigung noch so hoch ist. Und NAMM ist ja jetzt auch nicht brandneu. NAMM ist ja nun auch schon, ne?
Nee, was aber brandneu ist, das ist jetzt eben, wie gesagt, es ging mit Dimehead los. Es gibt geiles Zeug von Darkglass Electronics, die es geschafft haben, die NAMM Profile, die es umsonst gibt, wo du nicht eben hier, wie du gesagt hast, bei Boss für jedes bezahlen musst, sondern wo du halt einfach mit deinen Freunden, mit der Community dich austauschen kannst. Die machen das richtig. Die bauen halt einfach ein richtig geiles, roadtaugliches Hardware-Produkt, wo eben die Einsen und Nullen nicht mehr das ist, womit sie Geld verdienen, sondern sie verdienen Geld, und das meiner Meinung nach auch zu Recht, mit einem extrem zuverlässigen Hardware-Produkt, was es schafft, das gewaltige Soundpotenzial des Neural Amp Modelings, was halt, wie gesagt, wie Linux ist, umsonst für jeden zugänglich, in uneingeschränkt auf ein kleines Gerät, wo du nicht eben deinen PC oder deinen Rechner mitschleppen musst, um das, weil das hast du ja zum Beispiel bei den Neural DSP Plugins, so, weißt du, so geil, die sich auch bedienen lassen von der Bedienoberfläche. Du brauchst halt eben einen Rechner dafür. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Teil. Also für mich, das ist der smarte Move gerade. Geräte zuverlässig, und da machen wir vielleicht auch so ein bisschen den Kreis zu analogen Gear, Geräte zu liefern, die sich genauso solide und roadtauglich anfühlen und einfach zu bedienen sind wie ein alter Orange Amp oder ein 5150, die halt aber eben dieses ganze digitale Potenzial beinhalten. Ich glaube, dahin geht die Reise.
Aber das haben wir ja schon. Das ist das, was ich meine. Ja, das NAMM ist natürlich besser, aber wie gesagt, das ist nur noch 1,7 Prozentpunkte besser als
Ja, du hast es aber schon selber beantwortet. Ich glaube, es geht gar nicht mehr darum, es besser zu machen, sondern halt einfach nur, wie machen wir es noch konsumerfreundlicher? Mhm. Vielleicht sind diese neuen Hardware-Geräte und wahrscheinlich können die das auch schon. Ich weiß, dass der Quad Cortex das kann. Den kannst du mit dem Internet verbinden. Brauchst du gar nicht mehr an Computer anschließen, um dir da Updates draufzuziehen und solche Sachen.
Ja.
Ich denke, das wird ein großes Ding sein.
Okay, aber gehen wir jetzt mal davon aus, wie du schon sagst, das Gerät kann ja schon, das neue Quad Cortex. Dann haben wir jetzt also nochmal NAM-Player, die das auch, oder NAM-Hardware-Geräte, die das auch alle können und die dann eine schöne Bedienoberfläche haben. Trotzdem.
Da fängt es gerade erst an. Da gibt es halt eben noch nicht viele. Blackstar hat es gerade gezeigt, wie man es nicht macht.
Muss ich mal auschecken.
Bringen jetzt so ein, ja, die haben jetzt halt so ein NAM-Ding und das einzige Produkt, was sie haben, ist so ein Schreibtisch. Amp, was soll ich damit?
Ja.
So, weißt du, das ist, ne, Schreibtisch-Amps gibt's genug zuhauf.
Ja, und vor allem,
so, wir brauchen professionelle Tools jetzt gerade.
Mhm. Ja, ich sag mal nur so, trotzdem ist es ein relativ lateraler Move dann, ne, weil wir haben, ganz ehrlich, ich...
Ja klar, aber ist das der BMW 58 mit Sitzheizung nicht
natürlich,
auch?
Natürlich, das ist ein lateraler...
Und trotzdem geht jemand das Risiko ein, den herzustellen und den offensichtlich auch zu verkaufen.
Ist auch ein lateraler Move auf jeden Fall, aber das ist ja auch die Kritik, die man viel sieht, finde ich. Und ich glaube, dass wir da, ja... Und das meinte ich ja vorhin schon, ich weiß nicht, ob für Leute das immer so wichtig ist, zu wissen, okay, ich benutze halt die NAM-Profile, weil sie besser sind oder weil sie noch besser sind und weil sie gratis sind. Gratis ist natürlich ein riesen Vorteil, muss man dazu sagen, klar. Auch da wird es sicherlich Leute geben, die wie beim Camper dann NAM-Packs verkaufen und damit Geld verdienen.
Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Wenn die besonders geil sind, ja. Würde ich auch Geld dafür zu bezahlen.
Ist auch in Ordnung. Aber ich sag mal, es ist auf jeden Fall jetzt keine Riesen-Innovation mehr. Aber ja, du wolltest jetzt den Bogen zur analogen Gear so ein bisschen spannen. Lass uns das gerne tun.
Genau, ich wollte dich fragen, also du hast jetzt zum Beispiel, du hast vor 20 Minuten gesagt, ja, hier Nachteil analoges Gear. Vielleicht gehen wir dann nochmal ein bisschen weiter ins Detail. Was sind denn wirklich die Nachteile von analogem Gear? Du hast gesagt, ja, man muss den schweren Amp schleppen und so und es klingt nicht jeden Abend gleich, aber da ist ja noch viel mehr drin. Lass uns mal über das Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Wenn du einen richtig geilen Amp kaufen willst, also da, ne, selbst wenn du ihn gebraucht kriegst, also sagen wir mal irgendwie ein Taui oder 1500 Euro, ne? Was kriegt man mittlerweile für Möglichkeiten dafür digital? 1500 Euro kostet, glaube ich, auch ein Quad Cortex in etwa, glaube ich. Ne? Ein NAM-Player kriegt man deutlich günstiger, vernünftiger heutzutage. So. Und ich glaube, für Leute, die halt eben nicht, also die vielleicht auch mit digitalem Gear aufgewachsen sind, aber ich glaube gerade, dass das für viele Leute da dann so, ey, warum soll ich jetzt mir diesen extrem wartungsanfälligen Oldtimer in die Garage stellen, den ich dann ab und zu raushole, der total viel Benzin schluckt auch im Sinne von Röhren. Mhm. Ne, so, also
Wartungsarbeit, muss ja einfach so teure Wartungsarbeit.
Ja. Ganz genau, Reparaturen etc. Und was kriege ich für denselben Betrag an Geld, wenn ich einfach sag so, hey, ich stecke jetzt wirklich 1500 Euro in digitales Gear. Das ist ja, also... Ich bin hundertprozentig bei dir. Amps sind geil laut, sehen auch tausendmal sexier aus. Und wenn du weißt, was du damit machst, macht auch das Aufnehmen mit richtigen Amps viel mehr Spaß. Über Spaß haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Und das ist jetzt nicht ganz unwichtig. Ja. Ne? Wir sind ja alles, ist ja auch für die meisten von uns ein Hobby. Und da geht es ja darum, irgendwie Spaß zu haben. Ne? Freizeit. Aber ich finde, wenn man wirklich über das Preis-Leistungs-Verhältnis spricht, ist es sehr, sehr, sehr schwer, pro analog zu argumentieren.
Mit Sicherheit vor allem natürlich auch für Leute, die für jüngere Leute, 100 pro. Aber der Punkt ist, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Geld nicht die einzige Rolle spielt in der ganzen Sache, ne? Und ich glaube, dass...
Ja, bei uns nicht, aber bei den armen Säulen, die uns zuhören,
Simon. Oder ja, und bei den ganzen armen jungen Kids, die aber trotzdem ja auch gerne, gut und gerne $3000 Custom-Gitarren spielen. Ich glaube, der Punkt ist, je nachdem, wie sehr Spaß es einem macht, auch generell überhaupt Gitarre zu spielen, wie viel Bock man hat, mit Equipment rumzuhantieren. Ich denke, dass es vielleicht ein bisschen eine Alters- und dann eine Einkommensfrage sicherlich auch ist, ob Leute sagen, so weißt du was, mir macht Gitarre spielen so viel Spaß, mir reicht es nicht, vorm Computer zu sitzen. Ja, oder mir reicht es nicht, ein Gerät zu haben, was aussieht wie ein glorifiziertes Smartphone und das in einen PA-Speaker zu spielen oder so. Das ist einfach, es macht einfach nicht so viel Spaß und ich spiele aber so gern Gitarre und ich will damit jetzt einfach noch mehr Vergnügen haben sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wie gesagt, das ist eine Einkommensfrage, das ist eine Frage dessen, wie sehr man dann auch wie soll ich sagen, wie sehr man vielleicht auch Gitarrist sein will, ja, mit allem drum und dran. Und ich denke schon, also meine Erfahrung ist folgende, ich bin nun wirklich jemand, der digital sehr früh adaptiert hat. Ich habe zwar in meinen allerersten Bands analoge Gear natürlich gespielt, ja, irgendwelche komischen Transistoren-Amp-Kombos mit DOD Death Metal davor und so Gedöns, aber so richtig für mich der Befreiungsschlag waren die ersten digitalen Sachen so, ja. Ich habe auch WFAM-Platten aufgenommen mit Line 6 Plugins, ja, den ersten Gitarren-Plugins eigentlich mit, die auch streng genommen so geil nicht geklungen haben, so, aber
Song war gut, Performance war gut, Mix war gut.
Ja, und naja, und der Punkt ist, weil die Sachen auch noch nicht so gut waren und man ewig am Sound rumgedreht hat und dann vor allem seinen komischen Konservensound an ein professionelles Studio gegeben hat, was dann noch ein bisschen im Mix nachgeholfen hat, um das Ganze geiler klingen zu lassen, sind ja trotzdem auch unique Gitarrensounds dabei rausgekommen, muss man dazu sagen. Mittlerweile muss man ja so viel nicht, und das haben wir jetzt 30.000 Mal durchgekaut, man kann ein perfekt abmikrofoniert klingenden Mix-Ready 5150 Sound aus einem Plugin holen, da muss keine mehr Mixing-Magic anwenden, das ist einfach geil, Punkt, Ende, aus. Ne? Aber ja, ich hatte trotzdem die Erfahrung zum Beispiel, als ich den Camper neu hatte und mich dann mit Marc Wüstenhagen, Grüße gehen raus, von Daily Hero Recordings, habe ich mich getroffen bei ihm im Studio und wir haben Camper-Profile gemacht. Und der allererste Amp, den wir geprofet haben, war ein 5153 mit 50 Watt von meinem Kumpel Nils, auch Grüße gehen raus. Und ich fand den Amp in der Profiling Session so geil und das Ergebnis, das Profil auch so geil, dass ich mir dann den gleichen Amp gekauft habe später. Und auch nicht so viel später. Ja, also von mir, meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, dass ich das dann so cool fand, dass ich dann aus irgendeinem Grund auch den Drang verspürt habe, ich will jetzt mal mit dem richtigen Amp auch rumhantieren. Und nicht nur mit dem Camper mit seinem kleinen grünen Display, wo du Parameter natürlich bis zur absoluten Vernichtung umstellen kannst. So, aber im Grunde genommen die Experience war, wow, der Amp war geil. Und ich will den jetzt haben und damit im Raum spielen.
Und die Experience war geil, aber er hat dir nichts gegeben, was du nicht auch mit dem Camper hättest abrufen können. Außer Freude am Produkt, genau. Spaß am Spielen, damit umzugehen. Und das sehe ich auch alles ein. Die ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind ja aber alles Luxusprobleme.
Ja, ja.
Beziehungsweise, dass du sagst so, hey, das macht aber mehr Spaß und es sieht auch schön aus und ich bin ja auch irgendwie durch und durch Musiker, vielleicht sammle ich auch so ein bisschen, vielleicht ist auch eine Investition, weil es hält seinen Wert im besten Fall und so weiter und so fort. Hast du mit allem recht und ich kann das auch und ich möchte das auch überhaupt nicht entwerten oder dagegen argumentieren. Ich denke aber trotzdem, wenn wir uns den gesamten breiten Markt zwischen Consumer und professionellen Musiker, Musikerinnen und Anwenderinnen, Anwendern angucken, dann geht es am Ende des Tages, werden die meisten Produkte eben nicht so, ja, weil es Spaß macht und weil es cool aussieht und weil es nice ist und irgendwie verkauft, sondern weil es ein Tool ist. Weil es dich eben, wie gesagt, und da kommen wir zum Anfang an, schnell und vernünftig und vor allen Dingen verlässlich in gleichbleibender Qualität zum Ziel bringt. Und ich glaube, da bleibt einfach gar nichts anderes übrig, dass das analoge Gear, die analogen Amps und so, immer mehr zu eben zu diesem Oldtimer-Flex werden, zu einem teuren, aufwendigen Hobby. Was wahnsinnig geil klingt und ich bin froh und ich würde meine Amps niemals aufgeben und ich benutze sie ja auch zum Aufnehmen. Ich glaube nur, dass das immer weniger wird. Lass mich kurz dir eine Frage stellen, Simon. Hast du jemals eine Platte analog aufgenommen? Warst du jemals in einem Studio mit einer fetten Bandmaschine und hast da analog recorded?
Nicht mit einer Bandmaschine, nee.
Okay. Ich habe das schon sehr, sehr oft und sehr, sehr viel gemacht. Alle Leute, alle Studios, die ich heute kenne, fast alle, muss ich dazu sagen, die noch eine geile Einspur- oder Zweispur-Maschine haben, die auch gut gewartet ist, damit umgehen können und halt aber auch sonst eben Logic, Pro Tools, Cubase und sonst was, die wenigstens schmeißen das Ding noch an. Und ich habe nun wirklich viel damit gearbeitet. Ich, also auch die Produzenten und Engineers, die ich kenne, da sind die allerwenigsten, die sagen so, ja, ich brauche das, weil das ein Sound ist, den ich nicht mit meinem Computer irgendwie hinkriege. Und worauf ich hinaus will, Alter, was hat uns Logic und so geholfen, was so Gitarrentakes betrifft, was Editieren betrifft, was Plattenaufnehmen erschwinglich macht, was es dir möglich macht, eine WFAM-Platte im Witwenmacher einzuspielen. Und da hat man, und jemand, der noch eine 16-Spur-Bandmaschine zu Hause hatte darauf und damit gelernt hat und 4-Spur-Rekorder auf Tape-Basis und solche Sachen, Alter, was möchte ich da nicht hin zurück? Und die einzigen, die das noch anwenden, dann macht man das so dogmatisch. Ich habe das jetzt gerade wieder hier mit einem Kumpel in Gainesville gemacht, einfach mal wieder irgendwie so Sachen auf einer Analogmaschine einfach aus Spaß aufgenommen. Ja, extrem hoher Rauschpegel und klingt geil und klingt unique, aber es geht hier längst nicht mehr um, was klingt besser und was klingt schlechter.
Eine Sache möchte ich noch vorwegnehmen als Antwort und dann gehe ich darauf ein. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, oder der Begriff Hobbymusiker ist gefallen. Und man muss sich ja ganz klar fragen, was gibt es mehr, Hobbymusiker oder professionelle Musiker? Natürlich deutlich mehr Hobbymusiker. Und der Punkt ist, ich sehe ganz offensichtlich ja auf Touren und bei Rig Rundowns, wenn ich die auf YouTube schaue, gerade bei modernen Metal-Bands zum Beispiel, gibt's wirklich nur noch Quad Cortex und In-Ear-Monitoring. Natürlich für diesen hohen Konsistenzfaktor im professionellen Live-Bereich und so weiter und so fort. Natürlich ist da aus dem Bereich das alles gar nicht mehr wegzudenken. Aber am Ende gibt es ja doch mehr Hobbymusiker. Und wenn man sein Hobby langfristig ausleben will, weiß ich nicht, ob diese Geräte langfristig genug Spaß machen. Deswegen nochmal, ne?
Wenn du es gar nicht anders kennst, du kennst es ja anders.
Ja, jein. Also ich sag mal so, ich bin ja trotzdem Early Adopter gewesen von digitaler Gear. Und aber meine alte analoge Gear hat keinen Spaß gemacht. Die war scheiße, Punkt. Die hat keinen.
Ja, okay, also ganz genau. So, ne? Und wenn man analoge Gear haben will, die Spaß macht, kostet es natürlich auch einen guten
Abend. Genau, ja, ja. So, ne? Ich spreche ja wie gesagt von so einer langfristigen Sache. Aber ich, was du sagst über die Bandmaschine, was ich mich schon immer gefragt habe, das gilt für analoge Gear grundsätzlich. Was hält eigentlich jemanden davon ab, eine Aufnahme komplett in the box zu machen und das Ganze dann nochmal, wenn es fertig aufgenommen ist, durch eine Bandmaschine zu jagen, um dann den schönen extra analogen Faktor hinten mit drauf zu haben, ohne den Riesenaufwand? Hast du 100% das gleiche Ergebnis? Wahrscheinlich nicht, aber hast du den Charme der Bandmaschine vielleicht auf deinem finalen Ergebnis trotzdem?
Das muss ich dich stoppen. Das ist leider nicht so, sondern die Bandmaschine scheint ja dadurch, dass du direkt auf Band aufnimmst, dadurch kriegst du Bandkompression. Manche Leute behaupten, der Klang ist dreidimensionaler und solche ganzen Geschichten. Und das kannst du dann digitalisieren und in the box mixen. Wenn du aber in the box mixt, dann hast du das ja schon digital aufgenommen. Und wenn du das dann auf eine Bandmaschine spielst, das Einzige, was passiert ist, dass du Rauschen addierst. Also es ist leider in der Theorie, ich habe da auch oft drüber nachgedacht, so, ich habe es oft probiert, leider in der Praxis nicht so richtig durchführbar. Sondern wenn du wirklich den analogen Charme haben willst, dann musst du wirklich direkt aufs Band aufnehmen. Wenn du übrigens den für den Hörer undifferenzierbar, es gibt mittlerweile einfach so krasse Plugins, die das emulieren, eine Bandsättigung.
Ja, sowieso.
So ein leichtes Rauschen. So eine, ich kenne noch Studios, die halt auch Bandmaschinen haben und die holen die, wenn, also zum Beispiel mein Kumpel Ryan hat hier jetzt gerade so eine Folkband aufgenommen mit und er hatte nur 16 Spuren zur Verfügung. Das war total geil. Mit Piano, mit Schlagzeug, mit Akustikgitarre, Banjo, alle im selben Raum. Und 4 Sänger. Und es gab nicht genug Spuren. Die mussten sich alle um ein Mikrofon stellen und richtig so klassisch noch zu viert in das Mic singen und so. Und geil. Alter Vater, klingt das geil. Aber weißt du, warum diese Aufnahme so mega klingt? Weil jeder sich total Mühe geben musste und weil es unique klingt, weil es so viel Übersprechungen gibt und solche Sachen. Nicht, weil die auf Band aufgenommen haben. Das war das hat Ryan hinterher auch gesagt, das war hinterher das, was man am einfachsten hätte auswechseln können und emulieren können in the box. Was die Aufnahme geil gemacht hat, dass alle zusammen in einem Raum waren, live aufgenommen haben und aus Scheiße Gold gemacht haben. Mhm. Und darauf will ich so ein bisschen hinaus. Wie gesagt, ich habe genau wie du geile Amps zu Hause, aber wenn du halt aus einer Generation kommst und oder vielleicht auch schon älter bist, aber auch schon im digitalen Zeitalter in die Gear eingestiegen bist, dann weißt du ja gar nicht, dann gibt es diesen Flex vielleicht gar nicht. Ja, jetzt will ich mal wissen, wo das alles herkommt. So, weißt du, weil ich kaufe mir jetzt einen beschissenen SUV. Plastik Fantastic als Beispiel. Der fährt mich morgens zur Arbeit und so. Das macht nicht generell, dass ich deswegen, ich weiß, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber ich kriege deswegen nicht direkt Bock, mir eine 72er Stingray zu kaufen.
Ja,
oder ein El Camino. Ja. Oder so, oder einen alten Ford Ascona, Opel Ascona, sorry.
In der Tat schwierig. Ich weiß, was du meinst. Ja. In der Tat schwieriger Vergleich, ich weiß, was du meinst. Aber ich denke trotzdem, dass du im Musiker und gerade im Hobbyistenbereich, ich finde, ein Hobby zeichnet sich ja, oder ich denke, Und meine Erfahrung ist, dass ein Hobby war. Und ich sehe mich durchaus auch als Hobbymusiker. Ich sehe mich jetzt nicht.
Klar, ich auch.
Ich sehe mich jetzt nicht nur als professionellen Musiker oder so, ja.
Würde ich jedes Mal Geld kriegen, wenn ich die Gitarre in der Hand nehme, wäre ich Milliardär, genauso wie du. Aber der Bruchteil wird bezahlt.
Richtig. Von daher, und ich glaube, dass Hobbyisten ausmacht, dass sie nie genug bekommen, dass sie immer noch was Neues ausprobieren wollen. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, und mein Argument ist gar nicht, dass digitale Gear verschwindet oder so, sondern der Aufhänger ist analoges Gitarrenequipment endgültig am Ende oder vom Aussterben bedroht oder wie auch immer. Ich glaube, Hobbyisten, und davon gibt es einfach Millionen und Abermillionen, ich glaube, Hobbyisten, die wirklich für ihr Hobby brennen, werden immer langfristig was Neues probieren wollen, was anderes probieren wollen. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da digitale Gear ausreicht. Aus dem einfachen Grund, dass man, sagen wir mal, den Innovationsbereich von ultimativer Anwenderfreundlichkeit mit gut abgebildeten Amps auf Full-Color-Displays und einem Soundlevel, was 99% akkurat zum Original-Amp ist, diesen Punkt haben wir erreicht oder erreichen wir. Und ich weiß nicht, ob jemand, der ein richtiger Hobbyist ist, der für sein Hobby brennt, sich dann einfach stumpf 20 Jahre lang das nächste Digital-Display-Gerät holt, was, weißt du, was ich meine? Sondern dass da irgendwann schon auch der Punkt einsetzt, wo die Leute sagen, so, ich will was anderes probieren, mir macht mein Hobby Spaß, ich will Zeit mit meinem Hobby verbringen, nur digitale Gear reicht dafür einfach nicht.
Ich glaube, was hier gerade passiert ist, dass wir sehr viel von uns auf andere schließen. Aber ich unterschreibe das, was du gesagt hast, total. Ich glaube, das gibt es auf jeden Fall. Andererseits, nicht jeder, der gerne kocht, kauft sich ein Messerset für 600 Euro. Mhm. Nicht jeder, der gerne im Verein irgendwie mit seinen Kumpels Fußball spielt, baut sich ein Tor in den Garten. Nicht jeder irgendwie, du weißt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Nicht jeder, der sagt, ich höre gerne Platten, kauft sich irgendwie eine Anlage mit Röhrenamp irgendwie für 12.000 Euro. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen, ja. Du weißt, worauf ich hinaus
100
will.
100 Pro.
Ich glaube, wir beide sind halt auch Leute, Alter, wir haben ja auch Zeit dafür. Wir haben das große Glück, viel unserer Zeit auf Musik machen, aufwenden zu können. Ich glaube, Leute, die vielleicht abends eine halbe Stunde haben, um zwischen Kinder ins Bett bringen und von der Arbeit kommen und sonst was, Gitarre spielen, das ist auch unter Hobbyisten der größte Teil. Und ich glaube, unter Hobbyisten, wie du schön gesagt hast, ist, glaube ich, der kleinere Teil von Leuten, die richtig tief ins Detail gehen.
Ja, das kann sein. Also ich sag mal, ich kenne natürlich aber auch andere Hobbyisten so, ne? Also zum Beispiel,
ich auch.
Du hast ne Miller zum Beispiel, den hast du kennengelernt, Grüße gehen raus, der fährt extrem gerne Fahrrad. Der hat sich jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte sehr teure Fahrrad gekauft und der geht aber auch einfach tagsüber in seinem Dayjob irgendwie ranknuffen und nichtsdestotrotz reicht es dem nicht, ein einfaches, gutes Anwenderprodukt zu haben, sondern das Hobby geht tief genug, um zu sagen, ich tauche tiefer ein, ich investiere mehr Geld.
Vollkommen legitim. Ja? Kenne ich auch, hast du vollkommen recht. Die Frage ist also dementsprechend vielleicht auch nicht, ist analoges Gitarren-Equipment am Ende? Ist es ganz offensichtlich
nicht.
Sondern
wer benutzt sie?
Aber erstens das, und du hast eben was anderes sehr Gutes gesagt, es ist so vom Aussterben bedroht. Und ich glaube, das trifft es vielleicht so ein bisschen eher. Wird es gänzlich aussterben? Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, es wird immer, immer weniger und wahrscheinlich, weil die digitalen Lösungen A, immer besser werden, beziehungsweise bereits wurden und halt erschwinglicher werden und halt auch einfach verlässlicher werden und bedienungsfreundlicher werden. Und dementsprechend ist vom Aussterben bedroht, trifft es vielleicht eher. Also ich denke, dass es wird immer Leute geben, die sagen so, ey, ich will aber den Real Deal. Ich will diesen Amp, ich will jeden. Das kommt da ja nochmal zu, das haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet. Ja, dann hast du jetzt dein 5150 und der klingt mega. Ja, ich will jetzt aber auch einen Orange. Da reden wir aber gleich von 3000 Euro. Mhm. Nicht von dem Orange, aber wenn du beide haben willst, ja, brauchst du das Budget. Ja, jetzt hätte ich gerne noch einen richtig schönen Fender-Kombo. Oh, kommt nochmal ein Taui drauf. So, weißt du, das ist natürlich auch nochmal so. Und da ist dann gut für Miller, dass der jetzt drei geile Fahrräder hat, aber hat er wahrscheinlich auch zu Recht, weil er viel gearbeitet hat. Mhm. Aber ich sag nur, viele Leute können sich keinen zweiten oder dritten oder vierten Amp leisten. Und spätestens da, ich will nicht sagen, es ist dadurch besser, aber wird die digitale Lösung dadurch zumindest wieder legitim und verständlich, warum Leute nach wie vor so viel Mühe darauf aufwenden, den Markt mit solchen Produkten zu schwemmen.
Ich denke, also fair enough auf jeden Fall. Man kann auch definitiv sagen, der Marktanteil zwischen analoger und digitaler Gear wird sich weiter verschieben. Obwohl es natürlich auch, muss man ganz klar sagen, viel ich nenne es jetzt einfach mal so, Elektroschrott gibt. Ja, ich habe gerade ein Video von meinem...
Gab es aber auch früher Schrottgitarren und Schrott-Amps.
Natürlich, und gibt es auch nach wie vor. Aber ne, das ist natürlich so, dass es viele Hersteller gibt, auch aus China und so weiter und so fort, die Modeling-Hardware-Geräte bauen, von denen man nie was hört, außer irgendein YouTuber wird dafür bezahlt, diese zu rezensieren. Ich habe jetzt gerade letztens ein Video von meinem Kumpel Taylor gesehen, hier aus Portland. Der hat ein Video rausgebracht, wo er einfach so Sachen aussortiert, die er bekommen hat und die er nicht mehr benutzt. Und da waren so viele digitale Geräte dabei, die alle gleich aussehen, teilweise von Marken, von denen du nie ein Wort hörst. Und man muss sich auch da fragen, woher haben die das Kapital, nicht nur Research und Development zu betreiben, sondern auch diese Sachen in einer Anzahl zu produzieren, in der die Produktion sich rechnet, so, und was passiert mit dem ganzen Scheiß? Weil am Ende, das muss man ganz klar sagen, was sich durchgesetzt hat, vor allem auf Tour sieht man ganz viel, wenn du Rig Rundown guckst und so weiter und so fort, durchgesetzt hat sich momentan in allererster Linie das Quad Cortex, eine Weile war das der Camper und so weiter und so fort. Der Markt schwillt an, was diese Geräte angeht, aber was sich wirklich durchsetzt und bei den Leuten landet, zumindest worauf ich was ich sehe, das ist ja auch nicht alles, ja, da schließe ich, wie gesagt, auch ein bisschen von mich auf die Gesamtsituation, aber es gibt natürlich, ja, da Limits, ja, oder wie viele Leute wollen sich ein Blackstar-Gerät kaufen, was NAMM-Profile macht, wenn es schon bessere gibt, oder wie viele Leute würden sagen, ey, wenn Neuro DSP NAMM-Player rausbringt, den hole ich mir, aber nicht den von Blackstar oder von Moore oder wie diese ganzen anderen Marken heißt, die keiner kennt.
Ganz kurz, wie können sich die das leisten? Die traurige Antwort kennst du genauso wie ich. Wir waren oft genug jetzt zusammen auf der NAMM. Mhm. Die Hälfte der NAMM besteht einfach aus asiatischen Ständen mit Wegwerfprodukten. Klar. Das muss man ganz klar sagen. Früher hat man immer gesagt, der China-Keller, da war das alles irgendwie auf der unteren Etage, weil das
auch
halt
auf der
NAMM,
ja.
Ja, ich rede jetzt von der NAMM, ganz genau. So, das war, der Grund ist dafür, von Kinder für Kinder, hätte ich fast gesagt, also kleine, fleißige, unbezahlte Finger machen, dass wir unserem Hobby frönen können. Und das ist natürlich im Digitalen nochmal viel krasser, als wenn du, also gerade in diesen Stückzahlen. Und deswegen gibt es auch so wahnsinnig viel Scheiße, weil die Leute nicht wirklich Risiko, also das ist ja kein Risiko. Ey, wir machen da jetzt mal irgendwie 5.000, 10.000 Einheiten, die in der Herstellung $2 kosten und irgendwie bei Amazon 19 Euro kosten für ein Phaser-Pedal, was sogar erschreckenderweise noch echt gut klingt. Mhm. Ich weiß, wir haben das schon oft gesagt, für Leute, die jetzt gerade Musik machen, what a time to be alive. Das muss man halt auch immer noch mal festhalten, was es für Möglichkeiten gibt von dem, was ist besser, was stirbt aus, mal ganz abgesehen. Würde dir aber gerne noch eine Frage stellen, so ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, wir hätten eine Zeitmaschine, Simon. Und wir beide steigen da ein, mit dem Gear, mit den digitalen Lösungen, die es heute gibt. Wir nehmen jetzt jeder einen Quad Cortex mit oder so. Oder einen Camper, ist auch egal, ja, ja. Du weißt, was ich meine. Und wir fliegen jetzt ins Jahr 1975 oder so und gehen zu einer Produktion von Aerosmith oder von den in den 60ern von den Beatles oder Rolling Stones oder sonst was. Und wir kommen und sagen, guck mal, Alter, guck mal, was du hiermit machen kannst. Guck mal, was du da... Glaubst du, die würden sagen, ja, nee, guck mal, ich finde hier meinen Amp aber geiler. Da haben wir jetzt so ein Mikro vorgestellt, hoffen, dass das laut genug ist und so. Glaubst du, dass wir die Entwicklung, weil wir halt eben die Wahl haben, extrem romantisieren? Und ich glaube, das ist absolut der Fall. Weil ich glaube, wenn du jetzt zurückfliegen würdest und würdest vielen Albumproduktionen, die in den 60ern und 70ern entstanden sind, die genau deswegen in unseren Ohren heute geil sind, weil sie eben besonders sind im Vergleich zu dem ganzen 0815 Digitalkram, wo alles irgendwie gleich klingt heutzutage, ich glaube, die Leute hätten das trotzdem auch schon damals angenommen. Und hätte es das Gear damals schon gegeben, hätte es sich genauso schnell entwickelt und die Leute hätten das mit Kusshand genommen. Genauso wie sie mit Kusshand Cubase und Logic über einen Vierspur-Rekorder genommen hätten, um die Sgt. Pepper aufzunehmen.
Das mag natürlich sein, klar. Vor allem würdest du jetzt die Beatles, wenn du denen dieses Gerät vorführen würdest, die würden natürlich, weil es überhaupt keinen... Es funktioniert halt leider nicht ganz kontextfrei. Ne? Es gibt keine Technologie, die so hochentwickelt ist in der Zeit, in der die Beatles ihre Platten aufgenommen haben. Und natürlich, wenn du denen jetzt mit so einem Gerät kommen würdest, würden die natürlich aus allen Wolken fallen und das wahrscheinlich auch benutzen. Das ist natürlich klar. Aber schwierig zu sagen. Meine andere Frage, die ich habe, gibt es denn eigentlich Alternativen? Oder was sind eigentlich coole Alternativen? Denn ich finde, wir sprechen jetzt immer von zwei Sachen. Wir sprechen, auf der einen Seite sprechen wir von sehr, sehr guten digitalen Geräten, ob das Hardware oder Software ist. Auf der anderen Seite sprechen wir von $3000 Röhrenamps. Gibt's denn nicht eigentlich ein Potenzial auch zu sagen, so, ey, man könnte wahrscheinlich im Transistoren-Amp-Bereich auch mit ein bisschen Innovation viel machen und die Geräte wären trotzdem bezahlbarer. Zum Beispiel, wenn ich mir dieses Synergy-Prinzip angucke, nicht ganz billig, ja, der Source-Amp ist jetzt nicht billig, wenn du da diese die Röhren-Endstufe, die du damit benutzen willst. Aber wäre es nicht zum Beispiel auch geil zu sagen, ja, warum gibt es eigentlich kein Transistoren-Synergy? Prinzip, dass einfach, du hast diese Module von verschiedensten coolen Amps.
Gab es ja von Camper, gibt's ja schon ewig, den Camper Live oder wie das Ding heißt, mit einer Endstufe drin.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine halt, dass du, klar, du hast natürlich Modeler mit Transistoren-Endstufen, gibt's natürlich, aber dass du vielleicht auch nicht mit, vielleicht auch, dass es einfach, dass man einfach sagt, so Mesa bringt jetzt einfach, du hast einmal einen teuren Triple Rectifier für $3500, aber die machen auch einen Rectifier Transistor. Punkt. Und dann hast du auf einmal Leute, die sich einen Transistor Rectifier leisten können, der erreichbarer ist. Die Leute haben trotzdem ihren Spaß an.
Ja, aber nicht so geil klingen würde wie, also ich glaube, ein Transistor Rectifier wird niemals so gut klingen, wie ein geiles Rectifier Plugin jetzt schon klingt.
Das mag natürlich sein, ja.
Für einen Bruchteil des Preises. So, also das wäre für mich uninnovativ und ein Schritt zurück. Und ich, so, es gab das ja schon, ne? Also in den 90ern, kannst du dich erinnern, wie hießen diese Volvo State Marshall Top-Teile, die so versucht haben, so irgendwie so auf Röhrensound zu machen, aber alles Transistor war. Oder diese Mogelpackungen, die es ja auch viel in Pedalen gibt, wo dann so eine Röhre drinsteckt und heißt Röhrensound oder so, ne? Aber am Ende des Tages ist ein richtiger Röhrensound. Also ein richtiger Röhrensound in einem Vollröhren-Amp kommt ja nicht nur eben durch eine Vorstufenröhre, sondern halt auch einfach durch eine Endstufensättigung. Es klingt halt anders, wie du weißt, ne? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt ja mittlerweile halt auch einfach schon viele Sachen so. Es gibt Amps mit IR-Loadern drin. Da haben wir schon noch und nöcher drüber gesprochen, was total super ist und so. Ich habe jetzt gerade ein Produkt wieder zurückgeschickt. Da habe ich auch drüber gesprochen, weil ich am Ende des Tages war es für mich weder Fleisch noch Fisch. Und das war von Tone King Imperial, dieses Preamp-Pedal, was auf dem berühmten Amp, auf dem MK2 basiert. Also klingt mega, man konnte direkt damit irgendwie in eine Endstufe spielen oder halt auch in die Soundkarte, ins Interface. Aber für mich war es dann zu wenig analog, dass ich damit rumfrickel und zu viel digital, dass ich irgendwie es überhaupt wollte, damit rumzufrickeln. Sondern es war weder noch, ich schreib's dann ein, es klingt sofort geil. Es war dann aber auch nicht genug so, ja, irgendwie, jetzt kann ich da mega lange dran rumdrehen, bis es perfekt ist. Das war irgendwie zwei, es klingt mega, aber für mich klang es nicht besser als das MK2 Plugin von Newell DSP, was schon 2 oder 3 Jahre alt ist.
Okay, fair enough. Warum ich so ein bisschen auf die Idee gekommen bin, aber ich erkenne einen Makel an meinem Vorschlag auch. Ich habe jetzt kürzlich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Sun haben den Beta als Beta Mini rausgebracht.
Habe ich gesehen.
Für $600, was finde ich ein ziemlich guter Preis ist. Und ich hatte mir so ein Ding vorbestellt aufgrund des erschwinglichen Preises und habe den jetzt seit ein paar Tagen im Warehouse. Und muss sagen, dass das Gerät sehr geil ist. Also das Ding ist klingt halt wie ein Beta Mini, aber natürlich, und hier ist der Makel an meiner Idee so ein bisschen, natürlich ist auch der originale Beta schon Transistoren-Amp gewesen und nicht ein Röhren-Amp. Und von daher ist es natürlich jetzt nicht so, dass Sun versuchen mussten, mit einem Transistoren-Amp einen geilen Röhren-Amp nachzuempfinden. Aber
denn ich erinnere dich, du hast dir ja auch vor nicht allzu langer Zeit einfach mal für auch $600 ein 50 Watt Röhren-Amp von Elektroharmonix rausgelassen, den du wieder zurückgeschickt hast, weil die einfach für $600 kein geiles Produkt gemacht haben, was zumindest nice war, aber nicht richtig geil.
Ja, das Problem allerdings daran, ich meine, da habe ich jetzt auch viel dazugelernt in den letzten Jahren und Monaten, das sind halt wirklich so Probleme, da geht man jetzt ins wirklich ans Eingemachte. Der Elektroharmonix Amp war nicht geil, weil der Input keinen hohen Headroom hatte und damit Zerrpedale mit viel Output einfach nicht ertragen konnte. Und ich sag mal, witzigerweise zum Beispiel der Beta Mini Transistoren-Amp, der hat eine High Headroom Input Stage, da kannst du alles reinballern und das funktioniert erstmal. Das sind dann wieder spezifische Probleme. Ich weiß, trotzdem ist der Electro-Harmonix MiG 50 ein guter MiG 50. Weißt du, wie ich meine? Das Problem ist nicht, dass der kein guter MiG 50 ist. Das Problem ist, dass er nicht meinen Anforderungen oder nicht das gemacht hat, was ich brauchte.
Ja, und neben einem gut gewarteten JCM 800 halt einfach auch oder als einen anderen klassischen Röhrenamp einfach nicht ganz so geil ist, sondern eben 600 € geil und nicht 1600 € geil. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Das kann sein, ja. Ich weiß nicht mehr, was für Röhren da drin waren. Irgendwelche abenteuerlichen Röhren, ja.
Und wie gesagt, es gibt geile Röhrenamps, die halt auch für arschwenig Geld. Es gibt ja von Ibanez so ein 15-Watt-Head mit einem eingebauten Tube-Screen,
ja, und
Vollröhre.
Das ist geil.
Das Teil habe ich, das habe ich gebraucht, für $250 geschossen, klingt mega, habe ich auch schon mit aufgenommen, klingt super, kannst du viel mit den Röhren rumbasteln, das ist mal ein geiler Amp. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages, also ich ziehe zwei Lehren aus diesem Gespräch, ja. Also um beim Thema jetzt gerade zu bleiben, Geld sagt nicht aus, was das bessere Produkt ist, sondern es geht immer darum, was will man und was stellt man selber damit an. Ich finde einfach, dass der MiG 50 für 600 € nicht genug abliefert. Ich finde aber, dass so ein gebrauchter Ibanez TS-15 oder TSH-15, dieser Head, für $200 oder $300 extrem über seinem Level abliefert. Mhm. Das sind zwei Sachen. Geld heißt erstmal gar nichts. Außer dass natürlich, und das haben wir auch schon festgestellt, wenn man dann aus Hobbyperspektive tiefer in die Sache eintauchen will, dass es dann sehr schnell sehr, sehr, sehr teuer wird, wenn man wirklich vielseitig sein will. Und ich muss natürlich auch nochmal betonen, das klingt jetzt gerade so, als würde ich eine Brandrede für digital halten. Das mache ich überhaupt nicht. Ich wünschte, wir werden in einer komplett analogen Welt. Kein Social Media, keine Smartphones, kein nichts, ne? Aber das ist natürlich alles völliger Blödsinn. Mein ganzes Haus steht voll mit Analogen, mit unzähligen Gitarren, mit Amps, mit Pedalen. Und ich liebe das. Und ich benutze das auch alles. Ich will nur sagen, ich habe mich versucht, dem Thema so ein bisschen realistisch zu nähern. Und ich glaube, dass in 20 Jahren von jetzt, dass wir da wirklich an einem Punkt sein werden. Das glaube ich jetzt. Ich mag mich, vielleicht hoffe ich mich ja auch zu irren. Ich glaube, dass dann, wer hat dann noch auf der Bühne oder im Studio einen analogen alten Orange oder Marshall oder Amp, dass das wirklich so sein wird, wie so, ich hole den Oldtimer nochmal aus der Garage. Dass das vielleicht auf dem Level ist, wie jetzt Bandmaschinen, die noch im Studio benutzt werden. Das war Anfang bis Mitte der 90er Jahre noch völlig Usus, Bandmaschinen im Studio. Und es ist jetzt noch ein dekadentes Gimmick, maximal.
Ich bin nicht ganz davon überzeugt. Ich glaube, dass das so ein, ich finde gut, es wird sich zeigen, natürlich auch wie die nachwachsenden Generationen von Gitarristen, welches Verhältnis die dazu noch haben, langfristig zu Gear, zu Amps und so weiter und so fort. Ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass Amps das gleiche Schicksal blüht wie Bandmaschinen.
Vielleicht passiert auch genau das, was du eben schon angeteased hast, oder vielleicht das, wo du eigentlich drauf hinaus wolltest. Das geilste Produkt, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ich wirklich die Haptik eines Top-Teils hätte. Und das kann auch genauso viel wiegen. Das Schleppen macht mir nichts aus. Und da sind jetzt vorne auf dem Panel 6 bis 8, 12 Knöpfe dran oder sonst was, wo du wirklich in Echtzeit den Sound verändern kannst. Mhm. Und da drin stecken aber all die Möglichkeiten eines Quad Cortex oder eines NAMs oder sonst was. Und jetzt, ich weiß, das gibt es eigentlich schon, ja, und ja, hast du nicht gesehen. Und das gab es ja mit den Line 6 Amps. Davon rede ich aber nicht, sondern ich rede davon, mein perfektes Produkt, was sich so simpel bedienen lässt, wie ein Hammer oder eine Bratwurst, ja, aber halt einfach nicht so anfällig ist, wie die ganzen Röhren, Bias einstellen, etc., etc. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Zukunft ist, weil, ey, ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, nichts sieht beschissener aus als eine Band auf der Bühne ohne Backline. Ja. Ich glaube, deswegen wird es auch immer Cabs geben, deswegen wird es auch immer Top-Teile geben, Gitarrenverstärker geben. Ich glaube aber, dass die Technik sich vielleicht dahin, ein Auto, jetzt mal von diesen kleinen Design-Details abgesehen, sieht ja heute gar nicht so viel anders aus als ein Auto, was 1985 gebaut
wurde.
Das ist
richtig, ja.
Das Prinzip, die Form und Farbe ist eigentlich relativ gleich. Trotzdem liegen Lichtjahre dazwischen, wortwörtlich. Das eine ist ein Ding, was du mit dem Handy bedienen kannst oder alles ist digital und mit dem Internet verbunden, und das andere ist halt, wo du noch den Schok ziehen musstest, um loszufahren morgens. trotzdem ist die ganze Haptik, dass man vier Türen hat, einsteigen kann, damit von A nach B fahren kann, etc., ja, ein bewiesenes, verlässliches Produkt. Und vielleicht hast du dahingehend recht, dass das doch immer bleibt, sich nur noch weiter irgendwie verändern wird, dass es halt einfach konsumerfreundlicher wird und ich hoffe nicht in eine noch größere Wegwerfproduktrichtung geht, sondern dass dass man das irgendwie schafft, die ganze digitale Sache vielleicht halt einfach in einem analogen Look and Feel noch selbstverständlicher zu machen.
Vielleicht. Aber man könnte argumentieren, dass ja, vielleicht ein Powered Camper oder so relativ nah an dem dran ist, was du beschreibst. Relativ.
Das ist für mich noch zu sehr.
Verstehe ich.
Wie hat man sich 1985, 2026 vorgestellt? Oh, überall sind fliegende Autos, alles nur noch Magnetschwebebahnen und sonst was. So sieht für mich ein Powered Camper aus. Das ist trotdem noch so ein komisch, so alter, ich weiß gar nicht, wo soll ich da jetzt anfangen und aufhören?
Ja,
das ist der Flux-Kompensator.
Ja, wenn der bei Raumschiff Enterprise im Hintergrund stehen würde, würde keiner fragen.
Ganz genau. Und ich möchte lieber halt einfach, ich gucke jetzt gerade auf den Baseman 50, ich gucke auf den JCM 800, auf den 5150, auf den Princeton Amp. Das sind so die Sachen, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass es halt eben in dieser Form und Haptik bleibt.
Da gibt's übrigens gerade, muss man vielleicht noch sagen, bevor wir zum Ende kommen, es gibt jetzt ein 5150, eine Combo, die ist komplett digital, das ist ein Modeling-Amp, der aber nur ein 5150 ist und das Verdutzende an der ganzen Sache ist, dass vorne drauf steht 5153 6L6 und die Leute davon ausgegangen sind, dass das ein Röhren-Amp ist, aber nee, es ist ein komplett digitale 1x12-Kombo, die sehr gut klingt, weil es eine Modeling-Version eines 5150 ist. Unfassbar teuer, $1,800 oder sowas, völliger. Ja, ja, also so ein komplett weirdes Produkt. Ja,
ein Epic Fail
auf jeden Fall, ja, genau. Wo auch Leute wirklich, ich glaube hier Ola Englund zum Beispiel hat ein Video über das Ding gemacht und dachte tatsächlich, das wäre eine 6L6 Endstufe da drin.
Zu Recht, wenn man 6L6 ja, draufschreibt, ist auch schwierig. Das ist so.
Und das Allergeilste an der Sache ist ja, wenn man sagt, man macht so ein Gerät für $1,800 und man spezifiziert es so weit runter, dass man sagt, das ist aber die 6L6-Version des 5153. Hätten die jetzt gesagt, ey, es gibt jetzt hier Software-Updates dafür, du kannst ein 6L6, du kannst ein EL34, du kannst eine Mischvariante, du kannst den originalen 5150 und so weiter und so fort, hätte man auf diesen Modeling 5150 die Möglichkeit, jede Generation des 5150s draufzupacken, würde ich das noch irgendwie verstehen, aber eine Modeling-Version von einem einzigen Amp zu machen, in einer 1x12-Kombo und den für so viel Geld zu verkaufen, ist natürlich wirklich ein Epic-Fail.
Das ist schon richtig krass. Also das müsste genau die richtige, der richtige Flex hier wäre eigentlich, so ein Produkt zu machen für die Leute, die sich das Original nicht leisten können.
Genau.
Oder nicht wollen oder eben den ganzen den Aufwand der
Dollar.
Mit analogen Amps
700
kommt.
Dollar vielleicht.
Ja, irgendwie sowas, ganz genau. So, ne? Und der kriegt dann halt auch alle paar Monate ein Update, wo du sagen kannst, okay, hier ist jetzt nochmal eine andere IA oder da ist ein anderes Mic, eine andere Speaker-Simulation, blasels. Ich weiß es doch auch.
Sehr weird.
Ey, und ich weiß natürlich, dass jetzt auch, ich habe das Gefühl, das wird jetzt schon wieder so ein bisschen weniger, dass diese ganzen, ne, das hatten wir ja auch mal, wir hatten das von Blackstar mal probiert, diese 100
Amp
Watt.
Amp 1, Amp 2,
ganz genau, so, ne, Blue Amp, etc., etc. Das gibt es natürlich alles schon. Und nichts, was wir hier besprochen haben, ist neu oder sonst was. Ich würde mir nur wünschen, dass anstatt, und das hattest du zu Recht auch bemängelt, wohin soll die Reise noch gehen in Sachen digital? Der Markt ist so überschwemmt. Kann man das noch verbessern? Meine Antwort ist, ich glaube, nur geringfügig verbessern vom Sound, Stand jetzt, obwohl vielleicht auch Stand ever. So, weil Lichtgeschwindigkeit ist Lichtgeschwindigkeit. Genau. Auch in Millionen von Jahren. So, deswegen ist vielleicht auch von mir der naive Wunsch halt einfach, dass ich weiterhin, also weil das ist ja das Schöne an analogen Amps, dass sie einfach so wahnsinnig simpel und so schön eindimensional sind, auf eine total gute Art und Weise. Dass das von diesem ganzen digitalen Overkill und Firlefanz die absoluten Basic-Funktionen beibehalten werden, die genau das liefern, was man gerne möchte, und halt einfach das ganze Fett abgetrennt wird. Das würde ich mir, weil für Idioten wie mich, deswegen habe ich mich so lange vor digital gesträubt, weil es für mich einfach zu lange gedauert hat, das zu verstehen. Mhm. Ich habe auch zu lange oder so lange noch analog aufgenommen, weil ich halt einfach keine Lust hatte, mit Logic zu hantieren, weil ich wusste, ich muss das Programm lernen und solche ganzen Geschichten. Und ich wünsche mir, dass die ganze digitale Scheiße noch viel einfacher wird. Und da hast du gesagt, es gibt gute Beispiele.
Ja.
Von Neural DSP. Du hast das Amp-Display quasi auf dem Rechner. Mhm. Und stell dir vor, das gäbe es jetzt halt auch für jeden Amp so irgendwie zwar digital, aber trotzdem zum Anfassen. So, ich schweife aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, was das sein soll. Ja. Aber ich wünsche mir eine Vereinfachung der digitalen Qualität.
Ja, ich weiß nicht, was ich mir wünsche, ehrlich gesagt. Ich habe gar keine richtige
Bratwurst
mit Senf. Ich sag mal so, ich finde, dass alles seinen Platz hat. Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, ob analoges Gitarren-Equipment vom Aussterben bedroht ist oder endgültig am Ende ist, ich glaube, die Antwort ist nein, aus dem einfachen Grund, dass es immer Hobbyisten geben wird und Hobbyisten halt gerne Zeit mit ihrem Hobby verbringen und man nur so viel Zeit, weißt du, man ist schon den ganzen Tag am Telefon, man ist schon den ganzen Tag am Smartphone, man hat den ganzen Tag schon Touchscreen-Display vor sich und so weiter und so fort, und vielleicht reicht es dann auch mal, wenn du in deinen Hobbybereich übergehst, willst du wirklich noch das Gleiche machen, so, ne?
Ja, das ist ja jetzt Wunschdenken. Das ist durchaus legitimer Gedanke, den ich nachvollziehen kann, aber ob das so ist, who knows? Das weiß man nicht.
Ich sag also ja auch nur, dass es nur nicht ausstirbt. Ich sag ja nur, dass es nicht ausstirbt.
Bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch nicht, dass es ausstirbt, aber ich glaube, wir können uns so ein bisschen darauf einigen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Menge der Leute, die auch in 10, 20 Jahren noch analoges Gear spielen, noch kleiner, noch schmaler wird.
Die wird wahrscheinlich kleiner werden, ja.
Ja. Simon, danke fürs Gespräch. Könnte ich noch 1000 Jahre länger machen. Gear Talk macht halt immer am meisten Bock. Ich bedanke mich. Wenn ihr Spenden loswerden wollt, könnt ihr unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Simon, habt einen schönen Resttag.
Dito, oi, oi, oi.
Serve one master, that is destruction.